Ich kann gleich anknüpfen an das, was eben schon gesagt wurde. Die Gemeinden sind Vorreiter in der Energiewende auf dem Weg zu einer Energiezukunft, die ohne fossile Brennstoffe auskommt. Gerade in Vorarlberg gibt es ganz, ganz engagierte Gemeinden. Ich hätte als erstes Bild eigentlich die Ökohauptschule in Mäder nehmen können. Hier ist jetzt die Hauptschule in Klaus. Eins in St. Gerold, nicht nur Holzbau, sondern in Rankweil auch ein Stahlbetonbau. Hier sind wir auch in einem Stahlbetonbau, in einer Mischbauweise. Also ganz, ganz unterschiedliche Konzepte, wo es immer um Energieeffizienz geht und um Ökologie auf höchstem Niveau. Ganz oft die Gemeinden sehr, sehr vorbildlich. Jetzt könnte man sich fragen, wozu braucht man dann so einen Kommunalgebäudeausweis? Wir wollen aus dem, was jetzt einige Gemeinden in einigen Projekten gemacht haben, im Vergleich zu anderen Regionen sehr, sehr viele Gemeinden, da wollen wir den Standard machen. Wir wollen das machen, aber wir müssen es auch bis ins Jahr 2018 oder Ende 2018. Da sagt die EU, wenn man es aus dem Englischen genau übersetzt, dass dann nur noch fast Null-Energiehäuser gebaut werden dürfen. Also erst zunächst mal Gemeindegebäude, 2 Jahre später dann auch alle anderen Gebäude, private oder Wirtschaftsbürogebäude. Und die sollen zu einem weit überwiegenden Teil über erneuerbare Energien gedeckt werden, ihren Energiebedarf decken. Und gleichzeitig gibt es Bestrebungen, andere Nachhaltigkeitsaspekte, das ökologische Bauen, den Materialaufwand zur Herstellung zum Beispiel auch zu begrenzen und da auf Effizienz zu setzen. Das heißt, wir haben ungefähr 8 oder 10 Jahre Zeit, um das umzusetzen und das in die Breite zu tragen. Das, was man jetzt in einzelnen Projekten in Vorarlberg seit 10 Jahren schon getestet hat, was man sehr oft sehr erfolgreich getestet hat, das will man in den Markt einführen. Und da ist ein Fördersystem ein sehr, sehr guter sehr, sehr gutes Instrument dafür. Deshalb also dieser Kommunalgebäudeausweis. Und wir haben vor 1,5 Jahren angefangen, den zu entwickeln, haben geschaut, was gibt es denn schon, was gibt es in anderen Regionen, was gibt es für Gebäudebewertungssysteme, was haben wir zum Beispiel in der Wohnbauförderung in Vorarlberg. Und wir haben angefangen, haben einen Kriterienkatalog gemacht mit diesen 4 Kategorien. Prozess- und Planungsqualität, Energie und Versorgung, Gesundheit und Komfort, Baustoff und Konstruktion. Und hatten am Anfang ungefähr 40 Kriterien. Und dann haben wir 1, 2 Abstimmungsrunden gemacht mit Experten aus der Szene. Die haben uns gesagt, alles gut und schön und recht. Aber geht es nicht mit ein bisschen weniger Kriterien? Die wichtigsten Kriterien rausfiltern. Und das haben wir gemacht, das ist uns gelungen. Ich denke, wir haben einen guten Kompromiss gefunden und haben jetzt 14 Kriterien in diesen 4 Bewertungskategorien. Die Kategorien an sich sind schon unterschiedlich gewichtet. Und jedes Kriterium ist dann auch unterschiedlich gewichtet. Es ist ein System mit 1000 Punkten und es gibt einen Kriterienkatalog für den Neubau und einen für Generalsanierung. Was wir nicht damit bewerten, ist einerseits Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden, weil da sind so individuelle Unterschiede. Mal ist die Außenhaut so geschützt, dass man gar nichts machen kann, mal darf ich auch von innen nicht sanieren. Da kann ich nicht alle über einen Kamm scheren. Da schlagen wir vor, dass man da ein Gutachten machen lässt von einem Sachverständigen, was ist da überhaupt möglich. Und was wir auch nicht damit bewerten, das sind Bauteilsanierungen. Uns geht es um die Gesamtsanierungen, so wie wir es diejenigen, die dabei waren, in der Schulsanierung da in Wohlfurt gesehen haben. Und was ganz wichtig ist, es gibt eine Unterscheidung zwischen Musskriterien und Kannkriterien. Es gibt Musskriterien, die muss also jedes Gebäude, was diesen Kommunalgebäudeausweis erhalten möchte, erfüllen. Was aber ganz wichtig ist, der Kommunalgebäudeausweis ist keine Pflicht. Also die Gemeinde kann sagen, ich mache das, ich möchte das machen, ich möchte damit mein Gebäude bewerten. Oder sie sagt, na, ich möchte es nicht. Also es ist keine Pflicht. Aber wenn man es macht, dann gibt es eine Kriterien, die sind Musskriterien. Und andere, da kann man ein bisschen wählen. Ich werde jetzt so einen Schnelldurchlauf machen durch die Kriterien, damit man ein bisschen einen Eindruck kriegt, was denn da bewertet wird. Die erste Kategorie ist die Prozess- und Planungsqualität. Da wird bewertet die Qualität des Planungsprozesses. Wir haben festgestellt in dem Beratungsangebot Nachhaltig Bauen in der Gemeinde, was wir seit 4 oder 5 Jahren machen, dass es ganz, ganz oft so ist, ein guter Planungsprozess führt zu einem guten Resultat. Ganz, ganz selten kommt bei einem schlechten Planungsprozess ein gutes Resultat raus. Und wenn man wie in vielen Gebäudezertifizierungssystem erst am Schluss anfängt zu bewerten und nicht vorher schon zum Beispiel die Zielsetzung der Gemeinde bewertet oder die Art, wie geplant wird, dann ist man oft zu spät. Am Schluss kann man nichts mehr korrigieren. Und dann gibt es solche Kriterien wie als erstes die Definition überprüfbarer energetischer und ökologischer Ziele. Ein ökologisches Programm nennen wir das. Viele von den Gemeindevertretern hier kennen das schon aus der Vergangenheit. Jede Gemeinde, wenn sie einen Umbau hat oder einen Neubau, stellt ein Raumprogramm auf. Der Architekt muss wissen, was er tun soll. Und dazu gehört auch, dass die Gemeinde sagt, ich möchte ein Passivhaus oder ein Fast-Passivhaus, ein Niedrigstenergiehaus, was auch immer. Ich möchte auf den Stoff verzichten, das möchte ich auf keinen Fall haben. Ich möchte heimisches Holz aus dem eigenen Wald zum Beispiel einsetzen. Das muss beschrieben werden, das muss schriftlich fixiert werden. In Zukunft wird man zum Beispiel auch sagen können, ich möchte 800 Punkte haben in diesem Punktsystem und vielleicht die und die und die Kriterien haben. Das muss ich beschreiben, erst dann kann ich einen Soll-Ist-Vergleich machen. Habe ich meine Ziele erreicht? Hat der Planer, der Architekt, der Haustechnikplaner, haben die das überhaupt umgesetzt? Wenn 3 Klassenräume fehlen würden in der Schule, dann wären wir jetzt unzufrieden mit dem Gerhard Zweier. Der hat keine vergessen, er hat auch die energetische Qualität nicht vergessen, man hat es ihm beschrieben. Das zweite Kriterium, was da drauf steht, vereinfachte Berechnung der Wirtschaftlichkeit, das werde ich später vielleicht noch ein bisschen in einem zweiten kleinen Input beschreiben. Was ganz, ganz wichtig ist in dieser ersten Kategorie, wir bewerten hier keine Ergebnisse. Das heißt, wir bewerten nicht den Heizwärmebedarf oder den Primärenergiebedarf oder die Raumluftqualität. Wir bewerten, hat die Gemeinde gesagt, welchen Heizwärmebedarf sie anstrebt. Ob der dann erreicht wird, das wird dann später bewertet. Die Kataloge sind von den Kriterientiteln her identisch, die Neubau- und Sanierungskataloge, außer einem zusätzlichen Kriterium, und das ist das Kriterium Bestands- und Schwachstellenanalyse bei der Gebäudesanierung. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man erstmal anschaut, wie gut oder wie schlecht ist das Gebäude. Zu dem Kriterium A1.3 Produktmanagement hatte Karl Torgler so eine Pyramide hier designt, die zeigt, wie das vorgeht. Wie komme ich zu ökologischen Baustoffen in meinem Haus? Wie kann ich sicherstellen, dass da ökologische Baustoffe drin sind und keine Schadstoffe oder wenig Schadstoffe? Das fängt an mit einer detaillierten Ausschreibung, mit einer Planung, einer detaillierten Ausschreibung, Angebotsprüfung und Vergabe. Dann gibt es eine Produktdeklarationsliste. Das heißt, ich muss prüfen, haben die Handwerker auch das angeboten, was ich ausgeschrieben habe. Es gibt Kontrollen auf der Baustelle und eine Dokumentation. Die Gemeinde muss ja auch in 20 Jahren, wenn es was zu sanieren gibt, oder in 30 Jahren, wissen, was sind da für Baustoffe eingesetzt worden und so weiter. All das wird in diesem Produktmanagement belohnt. Und das sieht dann so aus, dass man überprüft, welche Baustoffe sind ausgeschrieben worden, welche sind angeboten worden. Und dass man auf der Baustelle kontrolliert, sind denn tatsächlich diese Dämmstoffe eingesetzt worden? Ist das Fenster mit Stopfwolle ausgedämmt worden oder hat man doch den PU-Schaum genommen, als keiner hingeschaut hat? Das war die Kategorie A, die Planungsqualität. Die Kategorie B, Energie und Versorgung, ist von der Punktzahl die größte, 50% der Punkte ungefähr, nicht ungefähr, sondern genau, in der Sanierung sogar etwas mehr, 550 Punkte. Die ist insofern besonders, als es da 2 verschiedene alternativ anwendbare Nachweismethoden gibt, nämlich die nach dem PHPP, das ist das Passivhaus-Projektierungspaket, ein Optimierungsprogramm, mit dem man den Energiehaushalt von einem Gebäude optimieren kann, oder nach der offiziellen OIB-Richtlinie 6, also dem staatlichen Nachweisprogramm sozusagen. Beide sind anwendbar und beide haben auch die gleiche Struktur. Und zwar bewerten wir nicht mehr nur den Heizwärmebedarf, wie wir das alle gewohnt sind, wie es aber seit Jahren schon nicht mehr Stand der Technik eigentlich ist, sondern wir sagen, es gibt 3 Hauptkriterien für die energetische Qualität. Das ist der Heizwärmebedarf, der kennzeichnet, wie gut ist die Gebäudehülle. Es gibt den Primärenergiebedarf, der ist Indikator dafür, wie gut ist das Gebäude insgesamt. Gebäudehülle plus Haustechnik plus der Energieträger, den man gewählt hat. Im Primärenergiebedarf wird auch ausgedrückt, wie viel Energie wird denn schon verbraucht, um das Öl zum Beispiel aus Saudi-Arabien bis in den Ölkeller zu bringen. Jetzt wollen wir natürlich kein Öl haben, aber auch wenn man Holz bereitstellt, braucht man ein bisschen Energie dafür. Oder bei der Stromerzeugung wird sehr viel Energie im Kraftwerk gebraucht. Und das dritte Kriterium im Energiebereich sind die CO2-Äquivalente als Indikator für die Umweltauswirkungen. Jetzt haben wir vorhin gehört vom Plus-Energiehaus. Das Plus-Energiehaus wird dadurch ermöglicht, dass wir zunächst mal ganz, ganz viel Energie einsparen und dann können wir zum Beispiel mit Photovoltaik die Energiebilanz ausgleichen. Deshalb haben wir als zusätzliches Kriterium Photovoltaikanlagen drin. Man kann also, wenn man ein bisschen höheren Energieverbrauch hat, Heizwärmebedarf, das ausgleichen dadurch, dass man Photovoltaik macht. Das ist dann letztlich auch eine wirtschaftliche Optimierungsaufgabe. Und damit diese Werte auch in der Praxis eingehalten werden und damit man die Haustechnik, die in den ersten ein, zwei Wintern oft noch nicht so hundertprozentig funktioniert, damit man überhaupt weiß, warum habe ich denn vielleicht etwas mehr Bedarf im ersten Winter gehabt oder Verbrauch, als ich gerechnet habe. Da braucht man differenzierte Verbrauchserfassung. Ich muss wissen, ist die Lüftungsanlage ineffizient? Ist da irgendwas, ein Ventilator zu hoch eingestellt? Oder ist die Pumpe, läuft die Pumpe überhaupt nicht oder läuft sie zu hoch? Oder habe ich zu viel Beleuchtungsstrom? Deshalb ist es ein Musskriterium, dass man eine differenzierte Verbrauchserfassung macht. Zu den einzelnen Kriterien der Energiekennwert Heizwärme, das sieht man hier, es gibt eine Mindestanforderung, das ist die grüne Linie, unten ist der AV-Wert, das heißt die Kompaktheit des Gebäudes, links ist ein sehr, sehr großes Gebäude mit AV-Verhältnis 0,2, so groß baut man in Vorarlberg gar keine Gebäude, rechts wäre ein ganz kleines mit 1,2. Man sieht, die Mindestanforderung ist von 20 bis 30 Kilowattstunden Heizwärmebedarf, das heißt etwas höher, bis doppelt so hoch wie ein Passivhaus. Also wir wollen nicht vorschreiben, ihr müsst alle Passivhäuser bauen. Das kann für kleine Bauaufgaben, auch im Neubau, nicht möglich sein oder in einem total schattigen Tal oder sowas. Wir wollen also nicht allen das Gleiche vorschreiben. Wer diese 15 Kilowattstunden, diese Grenze für Passivhäuser erreicht, der kriegt die Höchstpunktzahl für dieses Kriterium Heizwärmebedarf. Jetzt ist der Heizwärmebedarf aber nicht alles. Wenn man sich die Energiebilanz hier anschaut, auf Nutzenergieebene, Nutzenergie ist die Energie, die vom Heizkörper, jetzt suche ich hier vergebens Heizkörper, die vom Heizkörper abgegeben werden im Raum. Da sind keine Heizungsverluste drin. Von denen sprechen wir aber meistens. Und da haben wir beim Passivhaus diese 15 Kilowattstunden. Dazu kommt ein bisschen Warmwasser, im öffentlichen Gebäude meistens sehr wenig. Dazu kann kommen Kühlenergiebedarf. Das ist durchaus erlaubt, dass man einen Kühlenergiebedarf hat und den muss man dann vielleicht mit technischen Geräten decken. Das hier ist der Heizwärmebedarf vom Passivhaus, das ist der von üblichen Neubauten. Wir haben in keinem Bereich der Gebäude so weiche Anforderungen in Österreich, in anderen EU-Ländern genauso wie bei den öffentlichen Gebäuden. Das ist eigentlich merkwürdig. Die Gemeinden sollten mit gutem Beispiel vorangehen und keiner darf so viel Energie verbrauchen wie die Gemeinden. Jetzt ist das aber nur ein Drittel der Wahrheit, denn wir haben einen Endenergiebedarf, da sind jetzt die Heizungsverluste drin, die Verluste von dem Kühlsystem, der Strom für den Lüfter, der Strom für die Heizungspumpe und so weiter. Man sieht hier, das sind gestapelte Balken. Der Gesamtbedarf ist jetzt bei ungefähr 50 Kilowattstunden. Wir dürfen also nicht nur von den 15 Kilowattstunden sprechen. Und auch das ist nicht die ganze Wahrheit, denn um zum Beispiel den Strom für die Beleuchtung zu erzeugen, brauchen wir Kraftwerke, kalorische Kraftwerke, Atomkraftwerke, Wasserkraftwerke, ein bisschen Photovoltaik. Da haben wir einen Strommix in Europa. Wir haben ein bisschen anderen Strommix in Österreich. Und alles, was mit Stromanwendung zu tun hat, kriegt einen hohen Primärenergiefaktor. Man sieht von hier bis hier, das ist ein Faktor 2,7. Das ist in Europa der Aufwand, um eine Kilowattstunde Strom zu erzeugen, muss ich im Kraftwerk im Durchschnitt 2,7 Einheiten Energie reinstecken. Also gerade mit Strom muss ich sehr, sehr vorsichtig umgehen. Und was wir jetzt bewerten, ist einerseits der Heizwärmebedarf, wie gut ist meine Gebäudehülle, und andererseits der Primärenergiebedarf für alle Anwendungen. Und es kann durchaus sein, dass die Energiekonzepte, die sich daraus ergeben, gegenläufig sind. Ich spare Energie, wenn ich ein Gebäude immer tiefer mache, immer kompakter, dann spare ich Heizenergie. Gleichzeitig brauche ich aber mehr Beleuchtungsenergie, weil das Tageslicht nicht mehr bis in die Raummitte kommt, dann muss ich da künstlich beleuchten. Das heißt, es ist eine neue Planungsaufgabe, nicht nur die Heizung, sondern das gesamte Energiekonzept zu optimieren. Um diese Werte zu berechnen, gibt es eben dieses Programm PHPP. Mit dem berechnet man seit 15 Jahren schon diese Werte, nicht nur den Heizwärmebedarf. Jetzt habe ich aber einen falschen Link da. Stimmt, danke. Dahin wollte ich. Man kriegt also mit dem PHPP seit 15 Jahren schon nicht nur den Heizwärmebedarf, sondern auch den Primärenergiebedarf und die Kohlendioxidemissionen. Das heißt, der Fachplaner macht diese Berechnung und der Ausweisersteller trägt dann die Ergebnisse hier ein in diesem Hilfsblatt, was man runterladen kann auf der Seite des Umweltverbandes. Also ein AV-Verhältnis, was er eh schon ausgerechnet hat. Dann ein Ergebnis für den Heizwärmebedarf. Und dann werden unten schon die Punkte ausgerechnet. Das ist mit einer Formel hinterlegt. Sie haben diese Kurven in Erinnerung von vorhin. Und das Gleiche tut man mit dem Primärenergiebedarf. Ich weiß jetzt nicht, ob das sinnvolle Ergebnisse gibt. Das wäre jetzt ein ziemlich gutes Gebäude, was ich hier eingegeben habe. Ich habe mir die Zahlen ausgedacht, aber das wäre jetzt ungefähr so etwas wie die Schule, die wir eben gesehen haben. Also ein sehr gutes Gebäude. Das heißt, das ist der Mehraufwand, den ich jetzt habe. Wenn ich ordentlich ein Gebäude geplant habe, habe diese Berechnungen schon gemacht mit dem Energiebedarfsberechnungsprogramm PHPP, dann ist das mein Mehraufwand, um diesen Kommunalgebäudeausweis auszustellen für den Bereich Energie. Das ist jetzt nicht sehr viel Arbeit gewesen. Muss ich nur noch schauen, wo ich zurückkomme. Das war jetzt die Energiebilanz, wie man sie seit 15 Jahren rechnen kann, wie man sie jetzt zum ersten Mal in so einem Gebäudeausweis auch bewertet. Was da nicht drin ist, die Heizungsverluste sind drin, die thermische Solaranlage, die wir hier sehen, die ist drin. Die vermindert den Gasverbrauch oder den Stromverbrauch von der Wärmepumpe. Wenn man die nicht hätte in Wohlfurt, in der Schule, würde man mehr brauchen. Was aber nicht drin ist in der Energiebilanz, die wir eben gerechnet haben, ist der Photovoltaikstrom, wir haben die Anlage gesehen, den man ja ins Netz einspeist und dann zeitlich versetzt, irgendwann ganz anders zurückkriegt. Deshalb gibt es ein extra Kriterium für das, je mehr von dem Photovoltaikstrom ich erzeuge, desto mehr Punkte kriege ich. Den gleichen Nachweis werde ich im nächsten Jahr führen können, genau den gleichen Aufbau mit der OIB-Methode. Die wird gerade überarbeitet, die sollte Ende des Jahres, denke ich, rauskommen oder vielleicht Mitte des Jahres, dann gibt es Programme im nächsten Jahr. Und dann kann die auch Heizwärmebedarf, Primärenergiebedarf, CO2-Äquivalente rechnen und man wird zusätzlich die Photovoltaik bewerten können. Also es wird dann genau den gleichen Aufbau geben. Im Moment ist es noch nicht möglich, deshalb wäre das im Moment zum Beispiel in laufenden Projekten, also laufende Projekte bewerten will, der kriegt eine Bewertung mit abweichender Punktzahl, wo nur der Heizwärmebedarf und ein abgespecktes Kriterium Beleuchtung bewertet werden. Das ist aber eine Übergangslösung. Ab nächstem Jahr wird es genau die gleiche Struktur sein wie mit der anderen Nachweismethode. Kategorie C, Gesundheit und Komfort, ist eigentlich das Allerwichtigste. Wir wollen ja keine Häuser bauen, um Energie zu sparen, sondern um uns wohlzufühlen. Die Kinder in der Schule sollen sich wohlfühlen, die Lehrer sollen sich wohlfühlen. Die Leute, die in der Gemeinde arbeiten, sollen sich wohlfühlen. Hausbewohner in einem Einfamilienhaus sollen sich wohlfühlen. Und das heißt, der thermische Komfort muss gegeben sein im Winter, aber natürlich auch im Sommer. Und gerade in öffentlichen Gebäuden haben wir inzwischen die größeren Probleme im Sommer. Deshalb gibt es verschiedene Berechnungsarten, die hier erlaubt sind, von ganz einfachen bis hochkomplexen, die bepunktet werden. Und das, auch das ist ein Musskriterium, denn es nützt nichts, wenn das Gebäude dann super wenig Energie braucht, aber die Leute sind alle unzufrieden, weil es zu heiß ist. Eine ähnliche Sache, könnte ich vielleicht ein Glas Wasser haben, bitte? Eine ähnliche Sache ist die Messung der Raumluftqualität. Dankeschön. Es nützt uns nichts, wenn wir super Dämmstoffe eingesetzt haben. Vielen Dank. Oder schöne rote Farbe und es stinkt im Raum. Also machen wir dieses Chemikalienmanagement, was ich vorhin gezeigt habe, was in der Kategorie A bewertet wird. Und am Schluss messen wir den Erfolg. Wie gut ist die Luftqualität? Und da gibt es riesige Unterschiede. Zu dem thermischen Komfort habe ich hier eine Folie, wo aufgezeigt ist, wie ist denn der Komfortbereich? Der liegt so ungefähr zwischen 22 und 25 Grad. Bei steigenden Außenlufttemperaturen, so ab 26 Grad Außenlufttemperatur, empfinde ich es auch durchaus noch als angenehm in dem Raum, wenn es etwas wärmer ist. Ich komme ja vom ganz heißen in meinen Raum rein und wenn es dann meinetwegen 26, 27 Grad ist, im Raum ist es immer noch angenehm. Und die Aufgabe des Planers ist, oder der Planer ist, das Gebäude in die Behaglichkeit in diesen Bereich zu bringen. Nicht zu kalt, nicht zu warm. Und zwar das ganze Jahr über. Wenn man das dann misst in Gebäuden, das ist jetzt für ein Bürogebäude, in einem Forschungsprojekt, dann ist jeder dieser Punkte ein Stundenwert von Temperatur. Und es sollten jetzt in einem guten Gebäude möglichst wenig Punkte über diesen Linien sein und möglichst wenig unter diesen Punkten. Das sind sehr, sehr gutes, energieeffizientes Gebäude, was gleichzeitig sehr behaglich ist. Das ist das, was man nachweisen kann, was man vorher berechnen kann. Wie groß sollen die Fenster sein? Wo muss ich verschatten? Wie viel muss ich verschatten? Bei welcher Solarintensität oder bei welcher Innenraumtemperatur muss ich anfangen zu verschatten? All diese Dinge kann man planen und muss man planen. Denn wenn man das nicht tut, dann sinkt die Produktivität bei 28 Grad Innentemperatur statt 23 zum Beispiel um 25%. Und das ist ein Problem, was in vielen Büros auftaucht. Und die Arbeiterkammer in Wien hat das mal untersucht. Und es waren über 28% der Leute unzufrieden mit dem thermischen Komfort, gerade im Sommer, zu heiß. Wir haben früher in der Schule Hitze freigekriegt, ganz selten, aber wir durften dann heimgehen. Und es ist PISA-mäßig nicht die beste Methode, um zu lernen. Genau das Gleiche gilt für das Kriterium Messung Raumluft. Da können wir aus einem Bereich, das sind die flüchtigen organischen Compounds, Kohlenwasserstoffe, die liegen in normalen Gebäuden so zwischen 1000 und 3000, manchmal noch höher, ein Zielwert, den Karl Torgler, die Weltgesundheitsorganisation, oder, sagt, es soll unter 300 liegen. In Ludesch zum Beispiel hat man dieses Chemikalienmanagement gemacht, sehr genau gemacht und hat 60 erreicht. In anderen Schulen, jetzt in Mäda vermutlich auch, da kenne ich die Werte noch nicht, in St. Gerold, überall, wo man das konsequent durchgeführt hat, hat man gezeigt, dass man die Raumluftqualität ganz, ganz erheblich verbessern kann. Deshalb wird das belohnt, wenn man das tut. Und schließlich die Kategorie D, Baustoffe und Konstruktion. Es gibt eine Bewertung von PVC-Verzicht. Es wird nicht gesagt, du darfst kein PVC einbauen, überhaupt keins, sondern es gibt verschiedene Anwendungsbereiche. Fußböden und Wandbelege, da darf man es nicht. Elektrokabel, Fenster, noch irgendwas, was ich vergessen habe. Da wird es getrennt, die Sonnenscreens, genau, danke. Da wird es getrennt voneinander bewertet. Also wenn man 2 oder 3 von den Maßnahmen gemacht hat, dann kriegt man mehr. Und wenn man alle gemacht hat, dann kriegt man alle am meisten Punkte. Und was es neu gibt, das ist der OI3-Indikator. Der OI3-Indikator dient dazu, den Herstellungsenergieaufwand von den Baustoffen und die Umweltauswirkungen, die diese Herstellung von Baustoffen hat, zu bewerten. Und dieser Indikator, den gibt es auch in der Wohnbauförderung. Wenn man ein Haus gebaut hat in den letzten Jahren, der hat das irgendwo berechnet gekriegt, automatisch. Und das Neue ist, dass da jetzt die gesamte Gebäudehülle berechnet wird, aber auch der Keller, das Kellergeschoss, alle Innenwände, alle, das ganze Haus und auch die äußeren Schichten, eine Holzfassade, eine Kupferfassade und so weiter. Das dient dazu, zu verhindern, dass man sagt, wir wollen unsere Häuser immer besser dämmen und irgendwann braucht man für die Dämmung mehr Energie, als man einspart. Da denken viele, dass das ein Problem ist. In der Wirklichkeit könnte man einen Meter dick dämmen mit fast allen Dämmstoffen und es wird immer noch mehr Energie einsparen. Aber man sieht dann, wo läuft die Energie hin? Zum Beispiel im Beton kann man sehr, sehr viel einsparen. Also man kann ein Betongebäude so bauen, dass man ganz viel Herstellungsenergie hat. Es gibt aber auch gute Möglichkeiten, wie man ein Betongebäude viel, viel ressourceneffizienter errichten kann. Das wird also in diesem OI3-Indikator bewertet. Ein Beispiel, wir haben dieses Tool entwickelt und haben in mehreren Schritten versucht zu evaluieren, wie schneiden denn Gebäude ab, die schon gebaut sind oder die gerade im Bau sind. Wir haben das jetzt in dem letzten Durchgang vor 3 Monaten ungefähr gemacht, zum Beispiel für das Gemeindezentrum St. Gerold, was sicher eines der besten Gebäude im Land ist. Man kann das jetzt nicht alles lesen. Was man lesen kann, ist, das schneidet sehr gut ab mit 960 Punkten. Das käme in die höchste, das werden wir dann gleich noch hören, in die höchste, Förderstufe ab 900 Punkten. Wir haben andere Gebäude gehabt, die auch sehr, sehr ambitiös waren. Die liegen dann auch bei 700, 800, 850 Punkten. Und wenn man eins hätte, wo man nur die OEB-Richtlinie zum Beispiel im Energiebereich einhält und keine Raumluftmaßnahmen macht und so weiter, das läge dann weiter unten. Also die würden keine höhere Förderung kriegen. Das heißt, es gibt eine Mindestanforderung, ab der man dann eine höhere Förderung kriegt. Das wird der Dietmar Lenz, glaube ich, gleich zeigen. Damit man ein Gefühl dafür kriegt. Also das Prinzip ist, je mehr Punkte, desto höhere Fördersätze. Zu jedem dieser Kriterien gibt es Erläuterungen, die sind auch beim Umweltverband herunterladbar. Ein Beispiel ist hier gezeigt. Man kann sich das also in Ruhe anschauen, die Gemeinde kann sich das anschauen, man kann uns fragen, wir machen gerne Beratungen dazu, um die Ziele festzulegen. Und wir denken, dass es ein sehr gutes Instrument ist, um eine Gesamtbewertung der Gebäude durchzuführen. Ich freue mich, dass Gemeindeverband und Land so fortschrittlich waren, das zu beauftragen und jetzt auch umzusetzen. Ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich und bedanke mich auch bei der EU, dass sie teilfinanziert haben. Das ist ein sehr, sehr schönes Projekt. Ich hoffe, es geht so weiter. Und wir finden viele, viele Gemeinden, die das anwenden.